Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Wo wäre dieser Satz besser aufgehoben als beim Klimaschutz? Liebgewonnene Gewohnheiten über Bord werfen und nicht genau wissen, was kommt. Das grenzt für viele an Tollkühnheit, trotz der schlimmen Erfahrung sommerlicher Klimakatastrophen. Für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft bedeutet das, dicke Bretter zu bohren, viel Mut und Geduld zu beweisen. Fluten, Brände, Stürme, Klimapolitik auf dem Prüfstand, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst die Zugeschalteten, da ist Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future. Und der Meteorologe und Fernsehmoderator Sven Plöger. Hier im Studio die Nachhaltigkeitsforscherin und Politökonomin Professorin Maya Göpel und Professor Fritz Fahrenfold ist unser Gast, ehemaliger SPD-Umweltsenator in Hamburg in den 1990er Jahren, danach Manager in einigen Unternehmen der erneuerbaren Energie und durchaus heute ein Kritiker so mancher Klimaschutzmaßnahmen. Wir wollen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor der Bundestagswahl unsere Scheinwerfer auf wichtige Themen lenken, heute eben auf die Klima- und Umweltschutzpolitik. Frau Neubauer, Klimaschützen, das lebt ja vom Mitmachen. Dafür braucht man gesellschaftliche Mehrheiten, die sich dann auch in parlamentarischen Mehrheiten abbilden, um das umzusetzen, was Sie sich vorgenommen haben als Ziele. Sind Sie denn da optimistisch, dass Sie das in absehbarer Zeit erreichen, diese gesellschaftlichen, diese parlamentarischen Mehrheiten?
Also zunächst um es einmal einzuhalten, schön, dass ich hier sein darf. Hallo in die Runde. Also wenn wir von diese Ziele sprechen, dann sprechen wir ja vom Pariser Klimaabkommen. Das habe ich nicht selbst zu verantworten, sondern das hat das Parlament sich ja selbst als Ziel gesetzt. Das heißt, die erste Frage wäre ja, warum macht das Parlament, warum macht die Regierung nicht das, wozu es sich selbst verpflichtet hat? Wir mit Fridays for Future und ich als Klimaaktivistin machen ja lediglich darauf aufmerksam, dass es da Vorhaben gibt, die nicht eingehalten werden, mit desaströsen Konsequenzen, die wir gesellschaftlich nicht tolerieren können. Und das heißt aber natürlich, es muss viel verändern, recht, und es wäre die Aufgabe der Politik, diese Mehrheiten zu erkämpfen, die Mehrheiten zu überzeugen, Pläne zu schmieden, die Menschen anziehen. Und gerade jetzt hat die Politik offensichtlich mehrheitlich kein Interesse daran, das zu machen. Aber das müsste sich natürlich, wie Sie sagen, ganz schnell ändern. Und wir mit Fridays for Future werden das weiterhin einfordern. Ob das schnell genug klappt, steht zur Debatte. Darunter werden ja aber nicht wir Klimaaktivisten leiden, sondern alle gemeinsam. Denn die Klimakrise ist ja nicht ein Problem von Aktivistinnen wie mir, sondern ein gesellschaftliches, ein Menschheitsproblem, was uns alle in einer Form oder anderen in Beschlag nimmt.
Frau Göpel, die Flutkatastrophe in diesem Sommer hat uns ja auf dieses Thema wieder richtig gestoßen. Wie viele dieser Katastrophen braucht es eigentlich noch, dass die Menschen ihr Verhalten, ihre Mobilität, ihren Konsum hinterfragen? Ist das, sind die Menschen schon so weit oder dauert das noch?
Ich würde gerne eigentlich die Perspektive drehen, weil ich habe das Gefühl, ja, wenn wir den Umfragen trauen, sind ja bei 80% der Bevölkerung klar die Botschaften angekommen, dass Klimaschutz wirklich eine sehr sinnvolle Investition ist in die Zukunft und auch in mehr Lebensqualität. Und deshalb finde ich die Fragestellung allein ja schon so, wann lassen wir uns zu etwas hinquälen? Und ich glaube, es macht viel mehr Sinn, immer wieder auch herauszustreichen, was sich alles verbessern wird und welche Investitionen wir sowieso tätigen müssen. Bei Thema Infrastruktur können wir bestimmt gleich nochmal reingucken, aber natürlich auch die ganzen Zusammenhänge zwischen ganz natürlichem menschlichen biologischen Wohlbefinden und dem, was wir beobachten können, was durch klimatische Veränderungen oder andere Naturzerstörung, Beispiel Covid, dann passiert. Und deshalb würde ich viel lieber darüber reden, was denn eigentlich das positive Szenario ist, was wir durch Klimaschutzmaßnahmen erreichen können. Also wir brauchen ja sowieso eine Umgestaltung von vielen Bereichen.
Die Frage war ja, ob die Menschen da schon bereit sind, das zu akzeptieren. Denn Klimaschutz gut finden ist ja das eine, ihn dann wirklich praktizieren in Form von politischen Handlungen und einem veränderten Verhalten ist ja das andere.
Da ist es ja auch immer wichtig zu verstehen, in welchem Kontext Verhalten wir uns. Ne? Und Teil von den Investitionen, die stattfinden sollen, oder eine CO2-Bepreisung, soll ja genau dazu führen, dass unsere Infrastruktur, die Art, wie wir uns fortbewegen können, dass das, was im Regal in den Supermärkten liegt, dass das, was in Kantinen ausgeteilt wird, dass das, wie wir unsere Alltage organisieren können, nachhaltig wird und deshalb leicht wird. Und deshalb ist dieses reine Schieben auf die Konsumenten, sollen heute unter den heutigen Bedingungen komplett klimaneutral leben, immer eine Ausblendung der zukünftigen Möglichkeiten, wie wir ja auch ganz anders den Alltag organisieren können. Und deshalb möchte ich das immer zusammendenken. Und dann fällt es auf einmal gar nicht schwer, sondern wird komplett normal.
Herr Fahrenholt, ich habe es schon gesagt, Sie waren in der Politik aktiv, danach in Unternehmen für erneuerbare Energien. Hat denn, wenn man die letzten Jahrzehnte da überblickt, über Klima- und Umweltschutz reden wir ja nicht erst seit Neuestem, hat die Politik da den Wandel verpennt? Hat die zu lange die Hände in den Schoß gelegt, Klima und Umwelt angeht?
Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, in der Debatte wird zu häufig vergessen, wo wir herkommen. Wir haben 1990 einen Staat übernommen, die DDR, einer der CO2-reichsten Staaten der Erde. Und wir haben seitdem 40% Emissionsminderung gemacht. Das hat kein anderer Staat der Erde hinbekommen. Wir haben heute wir sind an der Spitze der CO2-Effizienz weltweit. Wenn Sie heute in Deutschland ein Auto produzieren oder eine Maschine und Sie würden sie in China produzieren lassen, dann würden Sie dreimal so viel CO2 emittieren bei dieser Produktion. Es gibt nur drei Länder, die effizienter sind als wir in der CO2-Ausstoß. Das ist Schweden, die Schweiz und Frankreich. Alle drei Kernenergieländer. Das heißt, wir müssen schon aufpassen, dass wenn wir Produktion aus Deutschland verlagern, weil wir zu schnell zu hohe Kosten auf die deutschen Unternehmen abwälzen, dass sie woanders wieder aufwachsen, wie jetzt zum Beispiel die Verbrennungsmotoren, die in China produziert werden, mit dem dreifachen CO2-Ausstoß. Das darf nicht passieren.
Gut, wir werden auch über den Vorbildcharakter deutscher Klimapolitik gleich noch reden. Herr Plöger, können Sie uns noch mal den Zusammenhang erklären, jetzt auch im angesichts dieser Bilder, die wir aus dem Ahrtal und anderen umliegenden Regionen ja gesehen haben im Juli, diesen Zusammenhang zwischen diesem Extremwetter und dem Klimawandel, wie man den verstehen muss, denn das ist ja auch der Anlass dieser Sendung, dass das Thema Klima jetzt plötzlich wieder in aller Munde ist, nachdem es eine Zeit lang ja gar nicht so richtig gezündet hat durch das Megathema Corona.
Ja, das ist auch der Punkt, Herr Kähler, den man immer sieht. Wir Menschen, wir agieren immer sehr kurzfristig. Also wenn ein Thema gerade erlebt wird, wenn es haptisch ist, das war 2018 die große Trockenheit, da fing es ja an, sehr viel über Klima und Umwelt noch viel mehr als zuvor zu diskutieren. Und jetzt kommen wir durch diese Unwetter wieder drauf. Und man muss sehen, Klima ist ja letztendlich die Statistik des Wetters. Also hat beides organisch miteinander zu tun. Wenn sich also das Klima verändert, dann gibt es einerseits zum Beispiel die Temperaturerhöhung, die man im globalen Mittel ausrechnen kann. Das viel Entscheidendere ist allerdings die Veränderung des Wetters. Und es hat jetzt gerade vorgestern eine wirklich interessante Studie gegeben. Das ist dieser Bereich der Attributions-, der Zuordnungsforschung. Und da kann man dann sehen, hängt eigentlich Klimawandel und ein Wetterereignis miteinander zusammen. So per se ist ein Wetterereignis ein Wetterereignis ein Wetterereignis. Aber wenn wir es im Kontext sehen, konnte dieses Forschungsergebnis uns jetzt zeigen, dass der Starkregen an der Ahr mit diesen Folgen, diesen schrecklichen Folgen, in der Wahrscheinlichkeit durch den jetzt schon stattfindenden Klimawandel um den Faktor 1,2 bis 9 steigt. Das ist das Ergebnis dieser Studie. 1,2 klingt wenig, heißt aber 20%. Und 9 heißt, wenn man es übersetzt, 900%. Also wir können sehr klar sagen, wir Menschen stecken über den Mechanismus Klimawandel in diesem Prozess tatsächlich drin.
Wir wollen über wichtige Aspekte des Klimaschutzes sprechen, was da geschehen muss und was möglicherweise auch eine Entwicklung verhindert. Aber da das die Sendung ja im Vorfeld der Bundestagswahl ist, Frau Göpel, hat die deutsche Politik als Einstiegsfrage, hat die eigentlich die Zeichen der Zeit erkannt in Sachen Klima, wenn Sie die sich jetzt ansehen, die aktuelle Politik, auch im Zeichen des Wahlkampfs?
Nö, Also ich habe wirklich den Eindruck, dass es nach wie vor aus irgendwelchen Gründen so ein, oh, jetzt muss man das machen, weil irgendwo die Flutkatastrophen und das Bundesverfassungsgericht, aber richtig zu sagen, wir gehen voll in die Chancen, wir gehen richtig rein in das, was dadurch alles auch an neuer Technologieführerschaft, Sie sprachen von China und wo auch Ideen herkommen und wie wir bisher ja immer auch gute Technologien exportieren wollten. Das heißt, wir brauchen ja ganz andere Lösungen in dem Bereich, wie Industrie in der Zukunft aufgestellt sein soll. Aber das wird noch viel zu systematisch miteinander verbunden und wir haben dann Zieldeklarationen wieder mitgenommen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Aber wie die Maßnahmenkataloge mit der Zielerreichung zusammenpassen, das ist ja das, was wir jetzt eigentlich brauchen. Wenn das dann Roadmapping oder Backcasting, dass man wirklich anschaut, wenn wir da in 10 Jahren sein wollen, dann müssen wir in den nächsten 1, 2 das machen. Und da sind die Prognosen ja alle aus der Wissenschaft total eindeutig. Jetzt, sehr schnell, möglichst viel, weil dann wird es immer schwerer, die restlichen Prozent des CO2 rauszuholen. Und diese Ambition und diese Aufbruchsstimmung und dieses, das wird ein übergeordnetes Thema, das wird durchkaskadiert durch ein richtiges Umbauen unserer Steuerpolitik, unserer Subventionspolitik, unserer Forschungsförderungspolitik. Ich sehe das nicht. Also aus dem wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung hatten wir eine Zero Carbon Mission einfach gefordert. Wir haben ja Lenkungswirkung mit all dem, was wir heute haben. Wir tun immer in den Debatten so, als wäre irgendwie ein total regulierungsbefreiter Raum, in dem wir jetzt gerade agieren. Und dann will die Nachhaltigkeitspolitik da irgendwie rein und alles verbieten. Wir haben ganz klare Lenkungswirkungseffekte von dem, was heute da steht. Und die helfen uns nicht, dass die Unternehmen, die Menschen, die Investoren, die gerne zu der Lösung beitragen wollen, es leicht haben. Und diese Form von Transparenz und diese Form von ganz klarer, wir gehen auf Beschleunigung, das sehe ich wirklich nicht. Also nicht im Diskurs, nicht in dem, wie damit umgegangen wird.
Frau Neubauer, wenn Sie den Wahlkampf beobachten, es steht ja im Moment die Diskussion noch über die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten häufig im Mittelpunkt. Kommt Ihnen da der Klimaschutz, obwohl er ja so hoch steht, auch aktuell ist durch viele Ereignisse in der unmittelbaren Vergangenheit, kommt Ihnen der Klimaschutz im Wahlkampf zu kurz?
Es geht in meiner Meinung überhaupt nicht darum, was mir zu kurz kommt oder was mir irgendwie gefällt oder nicht gefällt, sondern die Frage ist, schaffen wir es in der nächsten Legislaturperiode das umzusetzen, weil Herr Köpel hat es eben angesprochen, was eben gefragt ist, was notwendig ist, um uns selbst vor diesen Katastrophen zu schützen, um unsere eigenen internationalen Abkommen einzuhalten. Und da wäre es einfach wahnsinnig hilfreich, gäbe es schon jetzt davor einen Diskurs, der Menschen vielleicht darauf vorbereiten kann, was theoretisch folgen müsste. Aber stattdessen vergräbt man sich eben in oberflächlichen Debatten über Personen, über Fahrräder, über Frisuren, statt sozusagen mal Klartext zu sprechen, dass wir in einer Krise sind, in einer Menschheitskrise. Es gibt aktuell keinen Plan, es gibt keine politische Instanz, die glaubwürdig verkaufen kann. Wir haben vor, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. Das ist gravierend. Und das reicht ja von der Debatte bis hin zu den Wahlprogrammen, von denen wir eben auch wissen, keins der Wahlprogramme ist umfassend und tiefgreifend genug, um die 1,5-Grad-Grenze, die man, zu der man sich verpflichtet hat, um die einzuhalten. Das heißt, sowohl programmatisch als auch diskursiv sind wir überhaupt an keinem Punkt, an dem man sagen kann, ja, okay, wir erkennen das an. Und das ist natürlich skurril, denn man muss ja nicht weit gucken, um zu sehen, wie weit und fortgeschritten die Katastrophe ist. Und dass das eben kein Problem der entfernten Zukunft oder der entfernten Welt ist, sondern dass die Klimakatastrophe natürlich auch hier ist. Und den Wohlstand, den man sagen normalerweise so frenetisch beschützen möchte, dann eben ganz schnell innerhalb von wenigen Stunden in Nordrhein-Westfalen die Straße runterspülen lässt. Und eine Politik, die das sieht, die das erkennt und die notwendigen Konsequenzen zieht und dann auch den Leuten sozusagen ernsthaft diese Botschaften verkauft, die fehlt komplett.
Was sollte die Politik jetzt tun in Sachen Klima- und Umweltschutz? Was ist jetzt für Sie am wichtigsten? Was ist besonders erforderlich?
Ich glaube, in dieser Runde und auch in der politischen Debatte wird die Schwierigkeit, vor der wir stehen, weitgehend unterschätzt. Wir haben es geschafft. Ich war selber Windkraftunternehmer, immerhin 40% des Stroms erneuerbar hinzubekommen. Aber wir stehen vor einer viel größeren Herausforderung. Wir wollen den Verkehr umstellen auf Strom. Wir wollen die Wärme weitgehend auf Strom umstellen. Wenn Sie alleine mal den Frankfurter Flughafen sich vorstellen, da sind 5,4 Millionen Kubikmeter Kerosin, die jedes Jahr gebraucht werden, verflogen werden. Wenn Sie das umstellen wollen auf Strom, dann brauchen Sie etwa 54 Terawattstunden. Dann brauchen Sie alleine die Hälfte des deutschen Onshore-Windparks. Das Gleiche können Sie für Stahl machen. Wenn Sie grünen Stahl haben wollen, dann brauchen Sie 130 Terawattstunden. Das ist ein Drittel, ein Viertel der heutigen Produktion. Und das in Windkraft, das kann man hochrechnen, dann brauchen Sie noch mal ein weiteres Onshore-Windprogramm wie heute. Das bedeutet, am Ende haben Sie im Abstand von einem Kilometer Windenergie stehen. Das können Sie machen. Niemand hindert heute, die Windenergie auszubauen. Das war vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Sie brauchen keinen Flächennutzungsplan. Sie haben mittlerweile kein Einspruchsrecht auf der ersten Instanz. Sie können keine aufschiebende Wirkung erzeugen durch Klagen. Sie müssen direkt zum OVG gehen. Und trotzdem passiert das nicht hinreichend genug, weil der Naturschutz überall dagegen steht.
Aber sind wir in der Lage, so viel Strom zu produzieren, um die Energiewende hinzukriegen?
Natürlich nicht. Und deswegen frage ich mich ja auch, wie wollen wir eigentlich diese beiden Konflikte, wir wollen auf null, und glauben, wir können das mit Sonne und Wind alleine in Deutschland herkriegen, das ist Unfug. Das wird nicht funktionieren. Ich will ein Beispiel geben. In diesem Jahr werden 3 Kernkraftwerke vom Netz gehen. Im nächsten Jahr wieder die letzten 3. Dann haben wir 6 Kernkraftwerke vom Netz genommen. Das sind 64 Terawattstunden. Dazu brauchen Sie alleine die Hälfte des deutschen Windparks. Es werden aber jedes Jahr, in meinen Zeiten waren es 5000 Megawatt, werden heute 3000 Megawatt zugebaut. Das heißt, Sie bräuchten alleine um den Ersatz dieser 6 Kernkraftwerke über 8 Jahre Zubau, um das abzusetzen. Deswegen frage ich mich ganz offen, der Weltklimarat hat empfohlen, follow the science. Wir brauchen 4 Maßnahmen global. Erstens erneuerbare Energien, da bin ich auch für. Zweitens Kernenergie. Drittens CCS, die Abscheidung von CO2 aus Kraftwerken und Zementwerken. Und viertens ein Wechsel zu Gas. Alles das wollen wir nicht, bis auf Erneuerbare. CCS ist in Deutschland verboten. Kernenergie wollen wir nicht. Da wäre doch jetzt mal ein politischer Move zur Kernenergie zu sagen, okay, das fädeln wir sowieso aus, das ist abgewickelt. Lass uns doch bitte noch mal 5 Jahre diese Kernkraftwerke am Netz, bis dann die Windkraftwerke, die sie ersetzen sollen, überhaupt stehen.
Gut, die Frage ist ja, Nachhaltigkeit ist ja Ihr Metier. Das funktioniert nur, wenn es tatsächlich zu einer Energiewende kommt. Machen wir uns möglicherweise da etwas vor, dass es eben nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen, dass wir tatsächlich auf einer anderen Energiebasis leben können?
Ich glaube, erstens fällt mir der Spruch von Seneca ein, weil irgendwie ist ja immer die gleiche Lamoyanz seit Jahr und Tag. Ne? Und es ist nicht, weil es zu groß ist, ist es zu schwer, sondern weil wir nicht anfangen, ist es zu groß. Also wir müssen einfach mal in Bewegung kommen. Ne? Also wir müssen einfach mal wirklich konzertiert sagen, wir wollen das jetzt tun. Wir wollen jetzt schneller voranschreiten und nicht dann wieder durch Änderungen von Energiegesetzen dann den Windausbau wieder reduzieren und die Möglichkeiten zurückdrehen. Die Energiewende war ja sehr viel schneller unterwegs, bis wir Solardeckel drauf gemacht haben und dann Windenergie-Dinge. Ich rede von dem, was wir bisher gemacht haben und weshalb wir deshalb langsamer gewesen sind als das, was möglich gewesen wäre und deshalb nicht extrapolieren sollten in die Zukunft, was in der Zukunft möglich ist. Punkt. Und die Maßnahmen tatsächlich alle in die Richtung auszurichten und dann zu sagen, wo stehen wir uns weiter künstlich im Weg. Und dann werden ja viel mehr Durchbrüche möglich. Wir sind das Industrieland, das Innovationsland. Und bei den Klimainnovationen fehlt uns dann die Vorstellung, dass wir uns vielleicht auch dort ab und zu mal selber überholen könnten. Deshalb finde ich diesen Diskurs so seltsam. Und die Frage ist ja auch, was ist denn der Umkehrschluss? Wir müssen doch jetzt einfach so schnell, so viel wie möglich dieses CO2 runterholen. Und wenn wir dann nicht 1,5 schaffen, ist 1,6 wirklich dreimal besser als 3 Grad. Deshalb ist dieses Ganze, ist es zu spät oder nicht zu spät? Wir müssen einfach sehr schnell sehr viel machen. Und wo wir genau landen, das ist eben bei komplexen Systemen sowohl auf dem, was wir dazugewinnen können an Lösungen, aber auch in dem, wie es sich genau auswirkt, sowieso eine Sache, die wird sich immer weiter kalibrieren.
Ich würde auf das Thema Klimaneutralität...
Ich da nochmal einhake, weil ich wirklich der Meinung bin, wir müssen wirklich etwas größer denken. Wir brauchen eine Transformation ja gerade, um unseren Wohlstand zu erhalten. Also unser Wohlstand, so wie er jetzt ist, wird auf Dauer nicht erhaltbar sein. Das ist ja unsere Konfliktsituation, aber wir haben auf diesem Planeten einfach nur mal Randbedingungen. Die können wir wir nicht ändern. Und dahinter kommt, wenn ich es mal negativ ausdrücke, im Grunde genommen unser Wunschkonzert, was wir alles so brauchen. Herr Fahrenhold hat gerade dargestellt, wo er die Möglichkeiten des Wechsels sieht. Er hat auch die Probleme dargestellt. Natürlich sind die vorhanden. Aber etwas Grundsätzliches, sich jetzt auch getrauen zu überlegen, zu sagen, ja, wenn wir Flughäfen und Flugverkehr in diesem Ausmaß haben, dann müssen wir möglicherweise doch darüber nachdenken, in welchem Umfang wir welche Form der Mobilität unter den gegebenen Randbedingungen machen können. Und diesen Mut müssen wir haben, denn am Ende sind wir ja in einem gesellschaftlich spannenden Konflikt. Wir sehen, Frau Göbel hatte das gerade gesagt, 80% der Menschen stimmen dem Thema, wir müssen etwas ändern, zu. Wir haben das 2019 vor der Pandemie gesehen. Es wurde noch nie so viel wie 2019 über Umwelt und Klima diskutiert. Fridays for Future ist entstanden und gleichzeitig wurde noch nie so viel an Flugreisen unternommen. Es wurde noch nie so viel an Kreuzfahrten gemacht. Es wurden noch nie so viele SUVs zugelassen wie 2019 und auch noch nie so viel Plastikmüll produziert. Wir müssen das schon im Kopf lösen und wir brauchen aus meiner Sicht wirklich die klaren politischen Rahmenbedingungen, die ich übrigens jetzt vor der Bundestagswahl auch erwarte und einfordere, die dann die Leitplanken sind, um nicht einfach den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Und wir müssen, und das ist jetzt meine Hauptstelle, wir müssen größer denken. Wir müssen weg von unserem alten Klein-Klein. So werden wir den Wohlstand nicht halten.
Die Industrie ist da ja auch. Also die wird doch auch immer unruhiger und sagt, gebt uns diese Leitplanken, dann können wir doch auch viel schneller. Also warum sind wir so innovationsbefreit in den Vorstellungen, wenn es um diese Lösung dieser Probleme geht?
Luisa Neubauer, es war ja gerade das Thema gewesen, was Sven Plöger angesprochen hat, diese Doppelbötigkeit. Einerseits Fridays for Future, das Bewusstsein, dass mit dem Klima kann nicht so weitergehen. Auf der anderen Seite eben die Auswüchse von Mobilität, Urlaubsflüge, SUVs und so weiter. Mobilität hat ja bei uns sowas wie eine Art Grundrecht bekommen, bei uns das zu ändern. Es ging ja auch darum, auch klimapolitische Ziele durchzusetzen. Wird ja nicht einfach sein, zu sagen, wir müssen uns überlegen, was wir uns an Mobilität noch leisten. Wie sehen Sie das? Wo sehen Sie da Ansätze, dass man gerade im Bereich der Mobilität auch zu einem, ja, nicht nur zu einem Klima- oder Energiewandel, sondern auch zu einem Gesinnungswandel kommt?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde kurz noch einen anderen Punkt machen, wenn das okay ist, zu der Frage von der Transformation. Und das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Erstmal finde ich es reizend, dass Sie, Herr Fahrenhold, tatsächlich wissenschaftliche Institutionen zitieren. Wenn ich das recht gelesen habe, hatten Sie bis vor einigen Jahren auch Probleme damit, überhaupt deren Legitimität anzuerkennen. Deswegen ist das ja ein guter Schritt. Und Sie sagen jetzt, Sie glauben nicht, und das hören wir ja ganz oft, das höre ich von vielen Menschen, ich glaube nicht, dass das irgendwie gehen kann mit der Energiewende und wir müssen hier so viel Strom produzieren. Und die gute Nachricht ist, es ist keine Glaubensfrage. Es ist eine Frage von Mathe, von Physik, von Ingenieursleistung. Und was wir wissen, und das sagen eben Expertinnen und Experten wie Claudia Kempfert ganz eindeutig, die zeigen das, die rechnen das vor, es geht. Also grundsätzlich ist es möglich, dass wir erneuerbare in dem Maße skalieren und ausbauen, wie man es braucht. Das wird nicht eine 1:1 Übersetzung sein. Aber grundsätzlich stehen wir mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit den Kapazitäten, mit den Ressourcen, die wir haben und mit wahnsinnig viel tollen Ideen, mit klugen Konzepten von den besten Expertinnen und Experten des Landes eigentlich sehr, sehr gut da. Und das heißt, auf der Habenseite gibt es gute Pläne, wie die Transformation zum Beispiel Energiesektor, Öffentlichsektor, da haben Sie das beschrieben, funktionieren kann. Dann haben Sie einen weiteren Punkt aufgemacht, das ist interessant, dann haben Sie gesagt, ja, das im Ausland wird dann ja alles anders gemacht, dann gehen die Unternehmen weg. Klimaschutz ist ja eine globale Veranstaltung und auch im Ausland gibt es Klimaschutzbemühungen, mal mehr und mal weniger und nirgendwo ausreichend. Aber was ja passiert im besten Fall ist, dass wir Impulse senden und andere das nachziehen. Das heißt, dass genau der gegenteilige Effekt eintritt, den Sie skizziert haben. Und auch daran arbeitet man ja politisch, dass man zum Beispiel mit Steuersystemen dafür sorgt, dass eben auch ein gewisser Zugzwang entsteht im Ausland. Und dann haben Sie sozusagen einen dritten Punkt nicht genannt, aber das schwingt ja mit. Man impliziert ganz oft, wenn man auf der Suche nach Ausreden ist, warum alles nicht geht, impliziert man ja oft, dass es keinen Plan gäbe, wie wir irgendwie weitergehen können. Damit möchte man Menschen abschrecken. Ne, lasst euch nicht auf was Neues ein. Da gibt es noch gar keinen Plan, da gibt es kein gutes Konzept. Die Sache ist die, es gibt Dutzende sehr, sehr gute Konzepte für wirklich jede Form von Transformation, ob es im Mobilitätssektor ist, im Bausektor, im Industriesektor. Und da gibt es Menschen, die, Maya Göpel war Teil von einer Institution, ist auch Teil von einer Institution. Es gibt Institutionen überall, die machen sich Gedanken, wie geht es auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Wofür wir keinen Plan haben, ist das Leben in einer Gesellschaft in einer 2, 3, 4 Grad wärmeren Welt. Wir wissen nicht, wie das überhaupt funktionieren kann. Wir sehen, wie sehr Demokratien leiden, sobald Notstände eintreten. Die Corona-Pandemie hat das gezeigt. Die gewagteste und riskanteste Veranstaltung von allen wäre, nicht zu handeln. Das riskanteste, was man machen könnte, wäre so zu tun, als sei die Klimakrise irgendwie ein abstraktes Phänomen, über das wir noch weitere 3 Jahrzehnte nachphilosophieren können, bevor wir uns entscheiden zu handeln. Das ist, wobei wir uns auf eine Planlosigkeit einlassen. Das heißt, an der Stelle, ich würde Sie ermutigen, es ist keine Glaubensfrage, es ist eine Sache, bei der wir uns eigentlich sehr gut ausgerüstet sehen. Und jetzt geht es aber darum, ob man ins Handeln kommt, gesellschaftlich, politisch, ob man bereit ist, loszulegen und dann auch festzustellen, okay, wir müssen Dinge grundlegend anders angehen, wir müssen Politik beschleunigen und wir müssen über Klimaschutz eben auch größer nachdenken. Herr Pflüger hat das eben schon angesprochen. Wir werden nicht einfach alles weitermachen wie bisher und dann halt mit ein bisschen weniger CO2, sondern es geht grundsätzlich darum, wie bewegen wir uns, wie leben wir zusammen in Städten, auf dem Land, mit der Natur, in der Natur. Und das sind richtig große Fragen und ich freue mich darauf, wenn wir den Raum dafür öffnen, um dann auch vielleicht festzustellen, dass sozusagen jenseits vom Klimaschutz auch sozusagen Gesellschaften genuin gerechter und besser und gesünder miteinander leben können.
Wenn darf man, ich, Frau Neubauer, diesen Aspekt ganz kurz aufnehmen, dass Klimaschutz ja auch etwas mit Gerechtigkeit mit einer anderen Gesellschaft zu tun hat. Es geht ja weit über den eigentlichen Klimaschutz, Umweltschutz hinaus. Sehen wir das noch zu eindimensional oder müssen wir das viel breiter, Sven Plöger hat es ja auch gerade gesagt, gehören da noch viel mehr Politikfelder in den Bereich Klima- und Umweltschutz hinein?
Also breiter finde ich vor allen Dingen richtig, weil wir können machen, was wir wollen. Wir haben 2% der CO2-Emissionen der Welt. Die Chinesen haben gesagt, sie werden bis 2030 nochmal 30% zulegen. Sie haben 30%. Sie überholen uns heute in diesem Jahr pro Kopf. Das heißt, was immer wir machen, wird nicht dazu führen, dass die Gesamtemissionen zurückgehen. Und vor einem kann ich nur warnen, wenn das hier schief geht, und ich sage Ihnen, das wird schief gehen, denn wir haben einen Plan der Bundesregierung, der ja immerhin sagt, dass bis 2040 minus 88% CO2 in Deutschland reduziert wird. Das ist ja nicht ohne. Das hat ja Auswirkungen für Arbeitsplätze. Das hat Auswirkungen auf die Kosten der Bürger. Denn wir haben heute schon wegen Solar und Wind, und ich weiß, worüber ich rede, die höchsten Strompreise der Welt. Glauben Sie im Ernst, die Chinesen schreiben an ihr Kupferprodukt dran, das ist aus Kohle gemacht, sondern sie werden sehen, dass sie diesen Weg, der möglicherweise dazu führt, dass unsere Wirtschaft auswandert, hier der Wohlstand zerstört wird und gleichzeitig die Menschen hier keine Arbeitsplätze mehr finden. Die werden diesen Weg nicht nachmachen. Das heißt, wir müssen noch einen Weg finden. Und deswegen sage ich mal ganz konkret, mir ist das alles ein bisschen zu allgemein, muss ich sagen. Es geht doch jetzt darum, wollen wir schneller raus, dann müssen wir Gaskraftwerke bauen. Aber sofort. Und die Kohlekraftwerke abstellen und ersetzen durch Gaskraftwerke. Niemand will hier im Blackout sitzen. Und das tun wir, wenn wir jetzt nochmal 6 Kernkraftwerke abstellen. Wir müssen für die Kernkraftwerke einen Ersatz finden. Deswegen sage ich, lasst uns über Verlängerung diskutieren. Warum ist das, wenn das CO2-Problem so groß ist, dann muss man auch diese Tabus anrühren, denn wir sind das einzige Land der Welt, das nach Fukushima diesen Weg gemacht hat, Ausstieg aus der Kernenergie, mit dem Ergebnis, dass die CO2-Emissionen nicht runtergegangen sind. Und das ist ein Problem, das wir selbst lösen können. Wir können es lösen.
Herr Fahnholz, Sie haben jetzt selbst China angewendet, erwähnt.
Ja, das geht aber so. In China geht das so.
Also Sie halten nichts von diesem, dass es hier eine Vorbild-, Vorreiter-, Leuchtturmfunktion gebe.
Warum sollen die Chinesen das denn machen? Die Chinesen bauen im Augenblick 136 Flughäfen. Die Chinesen haben in dem letzten halben Jahr 43 Kohlekraftwerke gebaut. Und der Parteivorstandsvorsitzende, also der ZK-Vorsitzende, hat ganz klar gesagt, das haben sie in Paris erklärt, es ist Paris. Sie haben gesagt, Sie wollen noch mal 3 Milliarden Tonnen drauflegen. Von 10 Milliarden heute auf 13 Milliarden. Und erst bis 2060 gehen Sie dann langsam runter. Das müssen wir doch zur Kenntnis nehmen.
Aber Debatte gewonnen? Möchten Sie erst, Herr Flöger?
Ich lasse Frau Göpel gern den Vortritt.
Jetzt haben wir Ihnen schon das Wort erteilt. Bitte.
Achso, dann würde ich folgendes. Das ist wirklich dieser Gedanke. Also natürlich ist das, was China macht, möglicherweise nicht vernünftig. Aber wenn jetzt jedes Land sagt, ja, weil die anderen das nicht so machen, wie wir uns das wünschen, machen wir es auch nicht.
CO2.
Dann werden wir nicht zum Ziel gelangen. Und noch ein wichtiger Punkt, ich nenne das oft das Additionsproblem. Diese 2%, ich höre das immer wieder, Deutschland imitiert nur 2%. Das ist viel. Wir sind auf Platz 6 aller Länder. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es 194 Länder gibt, also knapp 200. Wenn Sie also 100% verteilen wollen und das ländermäßig denken, dann ist 100 durch 200 0,5. Also ein Land kann sowieso nur 0,5 Kuchen haben, theoretisch. Jetzt wissen wir, Luxemburg ist kleiner als China. China hat 1,4 Milliarden Menschen. Das wird mehr imitieren. Trotzdem ist es so, jeder Chinese imitiert pro Kopf und Jahr weniger als jeder Deutsche. Also diese Vergleiche sind falsch. Immer unheimlich schwierig. 187 Länder liegen hinter uns.
Ich würde gerne eine Nachfrage, Sven Plöger. Es wird ja Klimaneutralität angestrebt. Das heißt, es soll nicht mehr CO2 ausgestoßen werden, als eingespart wird. Ist das wirklich realistisch in diesem Zeitraum bis 2040? Manche fordern 2045.
Es ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Also die kann man zum einen nur angehen, indem man wirklich sofort beginnt. Wir haben, das kann man ausrechnen von der Menge, etwa 8 bis 15 Jahre, je nach Verhalten, bis wir zu diesem Punkt überhaupt kommen können. Dann gelangen wir in den Bereich diverser Kipppunkte des Klimasystems. Wir haben also die Notwendigkeit, das zu erreichen. Ob man es erreicht, ist eine große Frage. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sagen, und das ist die Gesamtaussage, wir können es bis 2050 schaffen, aber danach bräuchten wir nach den neuen IPCC-Berichten, das ist jetzt der 6. Bericht, der rausgekommen ist, der uns ja auch sehr eindeutig sagt, wir Menschen sind verantwortlich, Punkt. Das steht da nicht mehr als Wahrscheinlichkeit, das steht als klare Aussage. Wir brauchen dann aber letztendlich so etwas, wie übersetzt, wie einen großen Staubsauger. Wir müssen also irgendwann auch anfangen, der Atmosphäre CO2 zu entziehen, um nachher auf dieses 1,5 Grad zu kommen. Ich hoffe, dass die Gesellschaft und die Politik so viel klare Kante und so viel weltweite Einsicht schafft. Was Herr Fahrenhold vortrug über China, ist absolut richtig. Es ist problematisch. Wie schaffen wir es auch, andere zu überzeugen, und machen andere uns nach? Auf der anderen Seite hat China schon 2016 mehr als 50% der weltweiten Windenergie installiert. Die sind auf beiden Bereichen aktiv, weil sie einen sehr langen wirtschaftlichen Gedankengang haben, wie sie die Zukunft sehen. Und sie wissen auch, wenn sie die Umwelt, in der sie selbst leben, vernichten, haben sie da keinen Erfolg. Also auch in China drehen sich Dinge, auch in China werden Dinge anders gesehen. Möglicherweise auch durch den Druck, jetzt Joe Biden in Amerika sagt, wir sind wieder dabei, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Europa hat eine Gesetzgebung, wo es drinsteht. Es geht aber nur mit den Maßnahmen, wenn man sie wirklich durchführt.
Ja, ich würde auch gerne das nochmal weiten. Wir haben ja gesagt, wir wollen es eigentlich ein bisschen größer machen. Jetzt sind wir nur auf Energiefaden und dann kann jetzt ja kein Mensch...
Das ist ein sehr komplexes Thema.
Genau, und deshalb gibt es ja auch sehr viele Studien, und es gibt ein ganz tolles Klimaschutzhandbuch, was die unterschiedlichen Studien verglichen hat und auch gezeigt hat, was die Grundannahmen sind und warum unterschiedliche Grundannahmen zu unterschiedlichen Prognosen führen müssen. Inklusive beispielsweise wird ein Kohleausstiegsdatum auf 2038 oder 2030 terminiert, wird sehr großen Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben, wird sehr viel Einfluss darauf haben, ob dann sowieso schon marktbasiert entschieden wird, ob Kohle vom Netz genommen wird und so weiter. Das heißt, hier mit einem Pfad zu argumentieren, kann ich aus wissenschaftlicher Perspektive nicht stehen lassen. Es gibt Multi-Optionen, und diese Pfade auszuhandeln ist sicherlich Teil der Gesellschaft. Wir werden heute hier in dieser Sendung nicht darlegen können, welches der eine richtige Pfad ist, weil es gibt ihn so nicht. Und deshalb muss es ein adaptiver sein.
Das gar nicht
das wichtige, die wichtige Botschaft ist, es gibt ganz viele sehr gute technologische Entwicklungen, die in dem Mix dann zusammenführen können. Und zweites, ja, wir wollten aus der Energie, rein Energie aussteigen und sagen, wie kann man das denn insgesamt größer denken? Wir haben die ganze Gesundheitsfrage. Wir haben ganz klare Studien dazu gehabt, Planetary Health, also planetare Gesundheit, auf Covid basierend, aus dem Verständnis basierend. Wir sind ja eigentlich gar nicht Umwelt getrennt von der Umwelt, sondern wir sind Mitwelt von dem, was wir so atmen, was wir damit eintragen in unseren eigenen Haushalt und was wir auch wieder rausgeben in die Natur. Sprich, ein Wiederaufbau, das ist ja ein anderes. Wir müssen nicht nur einen riesen Staubsauger denken, sondern wir können, das nennt sich dann Nature-Based Solutions, überlegen, wie können wir denn eigentlich mit einem Wiederaufbau der Ökosysteme, womit wir gleichzeitig die Biodiversität schützen, womit wir gleichzeitig die Landwirtschaft aus einer Nitratübersäuerung der Böden, einer Grundwasserverseuchung rausbringen können, wo wir gleichzeitig wieder Landschaftsplanung einziehen können, wo wir rurale Räume aufwerten können, die sich momentan abgehängt fühlen, dafür, was dort an Wertschöpfung stattfindet. Wenn wir ökonomische Instrumente dahingehend neu ausrichten würden, dass sie das auch tatsächlich bilanzieren würden. Das sind ganz viele Debatten, die da dran sind, die wir hier irgendwie ausblenden, als wäre das nicht längst unterwegs. Mhm. Als würde sich nicht längst die informierte Wirtschaft, als würde nicht längst Sozialunternehmen sich überlegen, wie können wir auch nicht nur Produkte in riesiger Anzahl raushauen, sondern wie können wir mit Nutzenkonzepten die Notwendigkeit für Materialversorgung etc. auch runterfahren. Wie können wir damit Sicherheiten schaffen, wenn China, wenn sie sagen, denen ist das total egal, was hier passiert, ist denen das auch egal, ob wir weiter die seltenen Erden brauchen, die zufälligerweise zu 80% bei China unterm Territorium sitzen. Für Europa ist das eine riesige Chance, eine Sicherheitsagenda, eine Friedensagenda, jetzt integral eine Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, deswegen gibt es einen Green Deal mit ganz vielen positiven Nettoeffekten auch im Arbeitsmarkt beispielsweise, sowohl in der dem Umbau der ganz zentralen Infrastrukturen. Wir brauchen, wir können Rentenfonds mit Transformationsfonds bündeln, weil wir haben Riesenrentenproblematik. Wir können diese öffentlichen Gelder mit 3, 4, 5, 7, 8% an die Bevölkerung zu. Es gibt so viele Lösungen und alles, worüber wir reden, ist, Mensch, China will aber nicht. Und das ist doch jetzt ein Riesenproblem.
Dann mache ich einen Vorschlag, dass wir noch ein anderes Thema ansprechen. Frau Neubauer, es heißt ja immer so schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Zwei wichtige Aspekte auch des nachhaltigen Wirtschaftens und der nachhaltigen Energieerzeugung. Es soll sehr viel mehr Verkehr, Mobilität auf die Bahn gelegt werden. Da gibt es in Deutschland, aber im Rheintal, im Inntal zwei mächtige Bürgerinitiativen, die genau diesen Ausbau verhindern, damit es eben zu einer klimafreundlicheren Mobilität kommt. Ein weiterer Punkt wäre, dass wir sehr viel Energie, zum Beispiel offshore in der Nord- und Ostsee erzeugen mit Windenergie, aber gebraucht wird vor allen Dingen im Süden. Der Netzausbau, der stockt, weil es eben auch da Bürgerinitiativen gibt, so nach dem Motto Not in my backyard, also die sogenannten NIMBYs, bitte nicht in meiner Nachbarschaft, ansonsten ist das aber alles ganz toll. Ist es auch eine Art Doppelzüngigkeit, mit der wir manchmal Klimapolitik betreiben?
Ich glaube, das ist eine Perspektivfrage und ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Debatte schwingt so eine leichte, fühle ich ganz viel raus, dass man eigentlich hofft, dass sich die Klimapolitik in sich selbst verrennt und dann hat man es doch irgendwie allen gezeigt und dann machen wir es nicht und dann reisen wir auf die Klimakatastrophe hin. Die Sache ist ja die, man hat jahrzehntelang Infrastruktur um Fossilität rumgebaut. Also Infrastruktur, alles was wir gemacht haben an Infrastruktur, was wir gebaut haben, kommt immer mit Emissionen einher. Um das Ganze sozusagen umzudrehen, um das zu divestieren, stehen wir vor einem Akt, der gleicht vielleicht der industriellen Transformation. Das ist eine Riesenherausforderung. Und was wir nicht erleben werden, ist, dass es für jedes sozusagen fossile, für jeden fossile Mechanismus, für jedes fossile Produkt wird es nicht das perfekte klimabefreite Pendant geben. Das heißt, für jede Gaspipeline wird es nicht die perfekte Reihe an Windrädern geben, die man da irgendwie dann hinstellen kann. Dann wird es das sein. Wir werden neue Aushandlungsprozesse einleiten müssen. Und das heißt zum Beispiel, wir werden diesen Konflikt führen müssen zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Beziehungsweise wir werden feststellen müssen, dass Klimaschutz auf Kosten vom Naturschutz nicht wirklich geht, weil wir können nicht die Atmosphäre schützen, während wir gleichzeitig die Biosphäre kaputt machen. Wir werden das auch neu denken müssen. Und das heißt, zu erwarten, dass jede Klimamaßnahme freudestrahlend von allen entgegengenommen wird, weil sie ja eine Klimamaßnahme ist, egal wie groß die Nebenkosten sind, das ist einfach eine komische und auch, wie gesagt, zu kurz gedachte Herangehensweise. Wir werden das neu denken müssen. Wir werden uns an diese Konflikte rantrauen müssen. Das heißt auch anzuerkennen, nur weil eine Maßnahme Emissionen einspart, heißt das nicht, dass sie nicht woanders Folgekosten, Nebenkosten, Umweltkosten produziert, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Da werden wir ein bisschen intelligenter herangehen müssen. Und dass das geht, zeigen ja aber ganz viele Projekte. Ne? Wir zum Beispiel haben wir das vor einigen Jahren im Rheinland ganz viel gesehen. Und auch im Hunsrück, dass Dörfer angefangen haben, selbst ihre eigene Energieversorgung zu organisieren. Und man hat festgestellt, wenn Menschen beteiligt sind, finanziell oder politisch, dann hat man viel mehr Bock auf sowas. Dann fühlt man sich ganz anders demokratisch ermächtigt. Und dann wird auf einmal ein Dorf, was klimaneutral ist, auch ein Exportschlager. Also das geht. Und ich glaube, an der Stelle lohnt es sich eben, wohlwollend und macherisch und pragmatisch und konfliktfreudig auf die Sachen drauf zu gucken, statt unter der Lupe von, oh nein, die wollen diese und jene Klimamaßnahme nicht, dann ist ihnen vielleicht Klimaschutz nicht wichtig. Vielleicht ist ihnen einfach zu sagen, was anderes auch wichtig. Und die Aufgabe ist dann nicht, den Klimaschutz runterzureden oder die Menschen schlecht zu machen, sondern diese Sache als Herausforderung anzunehmen und Lösungskonzepte vorzuschlagen. Das wäre aber übrigens auch eine Riesenherausforderung und eine Aufgabe der Politik, statt daneben zu stehen und zu sagen, Deutsche wollen keine Windkraft, sich vielleicht mehr hinzustellen und zu überlegen, okay, was ist denn eigentlich die Lösung, mit der wir alle leben?
Aber Frau Neubauer, wenn Sie jetzt sagen, beziehungsweise Sie haben das vorhin gesagt, der Strombedarf ist enorm. Ja. Gibt es da noch Möglichkeiten? Luisa Neubauer hat ja jetzt einige Beispiele genannt, diesen Bedarf doch zu decken, durch Ideen, durch neue Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, an die man gar nicht gedacht hat vorher?
Ja, natürlich gibt es die. Dazu müssten wir sehr viel mehr Forschung betreiben. Wir müssten uns sehr viel stärker mit dem Fusionsreaktor beschäftigen, der im Kommen ist. Wir müssten uns auch mit neuer Kerntechnik beschäftigen. Das wollen wir alles nicht. Und ich sage nochmal, 200.000 Windräder in Deutschland bedeutet, dass sie in einem Abstand von 1 Kilometer in Deutschland Windräder haben. Das kann doch nicht das Ziel sein. Wir machen doch jetzt schon den Schwarzwald kaputt. 1.000 Windräder im Schwarzwald. Auch übrigens im Hunsrück, wo Sie gerade von gesprochen haben. Der Hunsrück ist auch durch Windräder mittlerweile verschandelt. Und am Ende geht es ja nicht um die Ästhetik, sondern wir zerstören die Natur. Wir werden uns vom Roten Milan zu verabschieden haben. Der Mäusebussard wird nicht mehr vorkommen in Deutschland. Der Schreiadler wird nicht mehr vorkommen. Das Insektensterben. Wir wissen, dass die Windkrafträder auch die an den Rotoren die wandernden Fluginsekten zerstören. Das wird alles mit abzuwägen sein. Und deswegen sage ich, eine Lösung, die nur auf eine oder zwei Technologien geht, wird scheitern. Und deswegen brauchen wir sehr viel mehr alternative Forschung. Ich frage mich, warum wollen wir 2050 CO2 aus der Luft, Herr Plöger, herausnehmen? Machen wir es doch jetzt. Wir könnten es heute machen, wenn es in Deutschland nicht verboten wäre, Abgase von Kraftwerken und Zementwerken in die Tiefe zu verpressen, so wie Holland das macht, wie Norwegen das macht, wie England es machen wird, nämlich in der Nordsee das CO2 abzuscheiden. Warum machen wir das bitte nicht? Und ja, vielleicht einen letzten Hinweis, weil das ja immer, glaube ich, dem Zuschauer interessiert. Was passiert denn eigentlich 2050 in den unterschiedlichen Szenarien des IPCC? Das habe ich mir also natürlich genau angeschaut, des Weltklimarats. So. Ja. Da gibt es ein Szenario, das ist völlig irreal. Das bedeutet Verfünffachung des Kohleverbrauches. Das ist eine, ich finde, wirklich nicht seriöse Vorgehensweise. Das Schlimme ist aber nur, dass deutsche Medien, die Süddeutsche, die FAZ, aber auch die Tagesschau nur diesen Case, nur diesen Fall betrachten, indem sie sagen, es kann bis zu 5 Grad wärmer werden. Dieser Case wird nie kommen, Gut. Der wird nie eintreten. Wenn Sie sich die beiden wahrscheinlichsten Szenarien anschauen, das eine ist, Sie kriegen einen leichten Anstieg wegen China und Indien und dann geht es runter. Und der andere sagt, wir müssen ab sofort runter, was irreal ist, weil China sich nicht einfangen lässt. Dann werden Sie einen Unterschied haben in 2060 von 0,3 Grad Celsius weltweit. Man kann das übrigens in Deutschland, es gibt eine wunderschöne Einrichtung der Klimaforscher, GERIX heißt das, mit C. Da kann man für jeden Landkreis sehen, was in 50 Jahren passiert. Ich habe das für Hamburg gemacht. Sie kriegen einen Tag mehr Hitze und Sie kriegen einen Starkregentag also mehr. Das ist der Unterschied, über den wir gerade streiten.
Die Glaubenssache, halt, die Frau Neubauer vorhin angesprochen hat und nicht die Frage von Mathematik und Physik. Nee, so, gut, ich würde, jetzt, aber Sie haben jetzt eine, Sven Plöger, ich reite jetzt einfach die Frage weiter. Ich rufe Sie nochmal in Erinnerungen. Warum machen wir das jetzt nicht? Das bezog sich auf die, warum holen wir jetzt nicht das CO2 aus der Luft?
Ja. Genau, also der Punkt, Herr Fahrenholt, wurde nur gerade vorab, also dieses Insektensterben ist nicht maßgeblich durch die Windräder verursacht, da gibt es, glaube ich, andere Dinge. Aber ganz unabhängig davon, warum holen wir es jetzt nicht raus? Also das CCS, die Sequestrierung, das hat ja nun ein gewisses Gefahrenpotenzial. Man lagert CO2 ein und man weiß, ich erinnere, dass man auch andere Lager schon für andere Dinge hat finden wollen. Da kommt mir immer gleich die Asse in den Sinn, wo man strahlendes Material hat ablagern wollen und gesagt, wow, das hält eine Million Jahre und nach 30 Jahren war alles kaputt. Jetzt sehe ich bei der Sequestrierung auch gewisse Gefahren. Das bedeutet nicht, dass man das nicht andenken kann und darf, aber ich glaube, dass es einfach zentral ist, wenn man sich doch mit der Ursache beschäftigt und das ist einfach unsere hohe Emission. Und wenn wir mit der nicht runterkommen, und da gibt es, Frau Neubauer hat es skizziert, einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, Möglichkeiten, die wir machen können. Und deswegen sehe ich das mit der Sequestrierung kritisch. Und ich sehe auch die Kernkraft, die haben Sie jetzt mehrfach gebracht. Bei einer Sache stimme ich Ihnen mit großem Interesse zu. Das ist tatsächlich die Kernfusion. Wenn wir die schaffen würden, dann könnten wir aus sehr wenig, also Kernfusion, das ist das, was die Sonne macht, nicht? Also wir verschmelzen die Kerne und dadurch können wir sehr viel Energie gewinnen. Das ist eine hochreizvolle Geschichte, da gehört Forschung hin, finde ich auch. Aber man sagt, seit Jahren, in 30 Jahren ist das fertig. Diese Zahl 30 hat sich nie verändert. Was wir machen, ist Kernspaltung. Sie haben jetzt das sehr oft zitiert, warum machen wir das nicht? Ich habe so ein Grundgefühl. Wir haben in der Gesellschaft eine Diskussion gehabt. Wir haben den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus der Kernkraft gemacht. Das war der politische Weg in Deutschland. Der hat uns klar gemacht, dass wir Sorgen haben.
Ich frage mich einfach, die keine Abfälle mehr erzeugen. So, es gibt neue Technologien, Moment, die keine Abfälle mehr erzeugen. Leider,
die sollten wir uns doch mal anschauen. Wir machen jetzt ein neues Thema auf und es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe, dass nach 44 Minuten und 30 Sekunden noch so viele Fragen offen geblieben sind. Ist allerdings auch kein Wunder, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir bleiben da dran. Ich bedanke mich bei Luisa Neubauer, bei Sven Plöger, bei Maya Göpel und bei Fritz Fahrenholt. Liebe Zuschauer, nächste Woche gibt es keine Phoenix-Runde. Von Montag bis Freitag um 22.15 Uhr unter den Linden Spezial, jeweils mit einer Spitzenpolitikerin oder einem Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Julia Grimm, den neuesten Informationen über die Lage in Kabul nach den beiden Anschlägen. Ja, bleiben Sie bei uns.